Deutschlandfunk Interview.
Ein Kanzler, der massiv unter Druck steht, ein Finanzminister, der massiv unter Druck steht, weil für das, was die Koalition vorhat, zu wenig Geld in der Staatskasse ist. Zugleich sollen zahlreiche Reformen auf den Weg gebracht werden. Wie geht das? Gelegenheit für die Opposition heute in der Generaldebatte im Bundestag, Friedrich Merz hart zu attackieren, zu kritisieren. Frank Capellan berichtet.
Für einen Moment, meine Damen und Herren, Entschuldigung.
Um kurz nach 21:30 wird es turbulent im Hohen Haus und wieder einmal muss die Bundestagspräsidentin intervenieren.
So, jetzt reißen wir uns hier wieder zusammen. Es ist genug reingerufen worden.
Julia Klöckner versucht, dem Kanzler Gehör zu verschaffen. Merz reagiert jovial.
Bitte sehr.
Frau Präsidentin, ich bedanke mich sehr, aber ganz offen gestanden, ich halte das aus. Und für die Zuschauerinnen und Zuschauer sind diese Reaktionen aufschlussreicher als mancher Redebeitrag, der von dieser Stelle aus hier gelassen
wird. Merz hat über Klimaschutz gesprochen. Wir wollen den nicht schleifen, sagt der Kanzler. Aber wir wollen Klimaschutz ohne Ideologie. Zwischenrufe von Grünen und AfD, das lockt den Chef aus der Reserve.
Und dass nun von da und von da dieselben Zwischenrufe kommen, das ist schon ziemlich aufschlussreich, was wir hier gerade hören, meine Damen. Das ist schon ziemlich aufschlussreich.
Ich halte es für bodenlos, dass Sie sich hinreißen lassen, Bündnis 90 die Grünen mit der AfD zu vergleichen.
Wird ihm Britta Hasselmann, die grüne Fraktionsvorsitzende, später vorhalten. Es geht wieder um die Gesprächskultur im Bundestag, um die Fähigkeit, sich gepflegt zu streiten.
Herr Bundeskanzler, lassen Sie eine Zwischenfrage der AfD zu.
Nein, vielen Dank.
Dabei hatte der Kanzler ruhig begonnen, so wie schon vor einer Woche, als der Haushalt 2025 eingebracht wurde. Nun geht es um das Geldausgeben im kommenden Jahr.
Ihnen fehlt ständig Geld. Sie verprassen schon heute rücksichtslos das Kapital der zukünftigen Generationen.
Tino Chrupalla, AfD-Co-Chef, darf beginnen. Generalabrechnung. Unfähig sind Sie, den Staat zu reformieren, hält er dem Kanzler vor.
Sie überfordern die Bürger und Haushalte.
Wir sind doch auf dem Weg, kontert Friedrich Merz. Investitionen, die Unternehmenssteuerreform, das wird die Wirtschaft ankurbeln, bekräftigt der CDU-Chef. Dann wirbt er für die Reform des Sozialstaates, für die Bereitschaft zum Kompromiss.
Das Ziel der Reformen ist nicht der Abbruch des Sozialstaats, sondern ist der Erhalt des Sozialstaats.
Wollen Sie uns ja alle eigentlich für dumm verkaufen? Sie reden davon, dass Sie bei der Jugendhilfe und bei der Eingliederungshilfe kürzen wollen, dass es im Gesundheits System weniger Leistung und mehr Beiträge geben sollte. Ich kann den ganzen Tag noch weitere Beispiele aufzählen, wo ganz, ganz deutlich wird, dass genau dieser Sozialabbau, dass genau diese Kürzungen das sind, was Sie planen.
Hält ihm eine wie stets aufbrausend und in Rekordtempo redende Heidi Reicheneck entgegen. Lacher im Saal, als die Fraktionsvorsitzende der Linken selbstironisch anmerkt, sie sei ja eigentlich ein ruhiger Mensch, müsse sich jetzt aber mal aufregen. Apropos aufregen.
Wollen Sie eigentlich genau das abwürgen, was die Erfolgsgeschichte in diesem Land ausmacht, nämlich der Ausbau der erneuerbaren Energien?
Britta Hasselmann ist heute ganz besonders in Form. Ihr Redemanuskript hätte sie eigentlich vergessen können. Zu sehr ist die Grüne mit dem beschäftigt, was ihr der Kanzler gerade vorgehalten hat.
Ein Klimaschutz, der den Wohlstand unseres Landes aufs Spiel setzt, der findet keine Akzeptanz in der Bevölkerung. Und vielleicht lesen Sie das auch mal an Ihren Wahlergebnissen ab, dass das mittlerweile die Mehrheitsmeinung der Bevölkerung so ist, was ich hier sage.
Außenminister Johann Wadephul ist inzwischen da. Er hat die UN-Vollversammlung unterbrochen, ist zur Haushaltsdebatte nach Berlin gereist. Der Kanzler hat sich anders entschieden. Als ihm die grüne Hasselmann das vorhält, springt ihm Unionsfraktionschef Jens Spahn zur Seite.
Was für ein Theater hätten Sie heute hier gemacht, wenn er heute zur Generaldebatte nicht hier gewesen wäre? Natürlich ist es richtig, dass der Bundeskanzler hier ist.
Auch SPD-Kollege Matthias Miersch nimmt den CDU-Kanzler in Schutz, weil ihm vorgehalten wird, gar nicht mehr zu wissen, wie es im Land aussieht. Stichwort marode Bahn.
Ja, ein Bundeskanzler fährt sicherlich nicht mehr so häufig Bahn. Aber ich würde ihm niemals absprechen, dass er nicht um die Sorgen und Nöte dieser Menschen weiß.
Der SPD-Fraktionsvorsitzende appelliert an das Kabinett, die Gelder für Investitionen nun schnell auf den Weg zu bringen. Wie groß der Druck auf Schwarz-Rot ist allerdings, das hat dieser Vormittag wieder einmal eindrucksvoll bewiesen.
Ein Bericht von Frank Capellan. Ein heftiger Schlagabtausch, also im Bundestag, wie wir gerade gehört haben. Heftige Kritik an Friedrich Merz, an der schwarz-roten Koalition. Die Zeit der Reformen soll dabei schon längst begonnen haben, sagt jedenfalls die Regierung. Am Telefon ist nun der Düsseldorfer Politikwissenschaftler und Parteienkenner Professor Ulrich von Ahlemann. Er hat die Debatte im Bundestag en Detail verfolgt. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Müller.
Herr von Ahlemann, wie hat der Kanzler das alles pariert?
Der Kanzler hat heftig pariert, wie wir das auch eben aus den Ausschnitten gehört haben. Er hat sehr aktiv sich eingebracht in die ganze Debatte. Und insofern war es für mich als Beobachter eine spannende, eine offene, eine aktive Debatte, die keine historische Größe hatte unbedingt. Das ist auch nicht beabsichtigt bei einer Etat-Generaldebatte. Aber sie hat deutlich gemacht, dass der Bundestag in der Lage ist, zu debattieren und nicht nur Reden vorzulesen, wie das im Alltag leider zu häufig der Fall ist. Zu debattieren, fast so wie das britische Unterhaus. Das wird ja bei uns Politikwissenschaftler ein Redeparlament genannt und der Bundestag eher ein Arbeitsparlament. Also heute war wirklich auch die Rede und die Gegenrede im Vordergrund. Und da gab es auch Schärfen dabei, insbesondere wenn die AfD im Spiel war, aber auch die Linke. Manchmal wurde das auch überzogen und wurde gerügt von den Präsidenten. Wenn also permanent bei Frau Weidel nur von Bankrott und von Lüge und von Betrug die Rede war, das war total überzogen. Aber im Großen und Ganzen war es doch eine insgesamt spannende Debatte.
Reden wir über diese parlamentarische Perspektive, über die demokratische Perspektive, wie Sie das eben gerade auch schon angesprochen haben. Wie wichtig ist das, dass die Opposition scharf kritisiert, kritisch ist und versucht, jeden einzelnen Punkt auseinanderzunehmen?
Ja, so lauten die Spielregeln der Demokratie. Die Regierung regiert und muss ihre Vorhaben verteidigen. Und die Opposition muss Angriffspunkte finden, muss Punkte machen in diesem Punch, um bei der nächsten Wahl eventuell besser abschließen zu können oder vielleicht sogar die Regierung zu übernehmen. Das ist die Grundregel der Demokratie. Und insofern ist es völlig legitim, dass hier gestritten wird. Aber es hat natürlich Grenzen, dieser Streit, wenn es verletzend wird, eher verletzend wird, wenn einer Partei Verrat vorgeworfen wird, das muss gerügt werden und so weit soll es nicht gehen.
Aber das haben Sie heute Morgen gehört. Das haben Sie schon gesagt. Das ist Ihnen zu weit gegangen. Alice Weidel beispielsweise. Ist für Sie eindeutig, dass das zu viel ist?
Ja, das ist zu viel. Ich glaube, das kommt auch nicht gut an in der Bevölkerung, soweit sie überhaupt diese Bundestagsdebatten verfolgt. Aber da gibt es auf jeden Fall Grenzen und die werden leider häufig überschritten, nicht nur bei uns hier, sondern wir haben es auch gerade wieder aus dem Fernsehen gesehen. In den USA von Donald Trump vor der UN-Vollversammlung war das leider ein ganz schlechtes Vorbild.
Muss ich Sie als Politikwissenschaftler noch einmal fragen, ist das nicht gerade die Stärke von Donald Trump, haben Sie gerade auch noch eingeführt, den Namen, und von Alice Weidel, dass eben permanent aus Ihrer Sicht auch überzogen wird?
Ja, für die Anhänger ist es eine Stärke, aber diese bei Trump, die ja richtig mit Drohungen verbunden, mit Rachgedanken, mit Hass verbundene Überziehung des Debattentons, die halte ich wirklich für gefährlich in einer Demokratie, gefährdet eine sozusagen faire politische Kultur.
Sie sagten eben, von Bankrott war die Rede mehrfach in der Rede in der Rede von Alice Weidel. Inwieweit ist das für Sie politisch legitim?
Ja, ich finde, es ist überzogen. Also Frau Weidel hat wörtlich gesagt, Bundeskanzler Merz ist der größte Bankrotteur der deutschen Geschichte. Also das geht nun wirklich zu weit. Aber gut, das wurde jetzt nicht speziell gerügt, denn es herrscht absolute Redefreiheit, bis auf tatsächliche Beleidigungen im Bundestag. Und der politischen Kultur, wie ich eben schon sagte, ist so etwas aber abträglich, ein solcher Ton. Das geht weit über eine faire, kontroverse Debatte hinaus.
Das Wort Verrat?
Auch das ist eine Grenze. Verrat, Betrug, Bankrott, das sind grenzwertige Formulierungen.
Reden wir über die politische Situation der Koalition. Viele sagen, na klar, diese schwarz-rote Koalition hat es objektiv schwer. Aufgrund der haushaltspolitischen Lage setzt die Koalition als Antwort wiederum darauf die richtigen Prioritäten.
Ja gut, das ist natürlich umstritten. Die SPD würde eher die Prioritäten bei der Sicherung des Sozialstaats sehen. Die Union glaubt, dass man hier reformieren muss und zwar eben auch Einsparungen erzielen muss, um die andere Seite, nämlich die Industrie, besser auszustatten für Investitionen. Dort gibt es weiterhin in der Regierungskoalition grundlegende Unterschiede, aber die wurden heute heruntergespielt in der Debatte und es herrscht eher ein Ton der allgemeinen Gemeinsamkeit. Also auch die Union hat mehrfach gesagt, wir wollen keinen Kahlschlag im Sozialstaat.
Ja, aber wer ist da glaubwürdiger von beiden Seiten? Wenn wir das Thema nehmen, wir müssen sparen im Sozialstaat, hat der Kanzler mehrfach gesagt, nicht nur der Kanzler, sondern viele in der Union tun das nach wie vor. Und dann gibt es die Mütterrente, dann gibt es den Agrardiesel und dann gibt es die Pendlerpauschale.
Ich glaube tatsächlich, dass diese drei Beispiele wirklich eher Klientelpolitik sind, dass sie nicht sehr viel bewirken volkswirtschaftlich und dass man hier auf falsche Prioritäten gesetzt hat. Aber gut, das muss eben in der Regierung zwischen den Koalitionspartnern dann versucht werden, dazwischen einen Kompromiss zu finden, dass andererseits wiederum die SPD darauf pochen wird, beim Bürgergeld keinen Kahlschlag zu erzielen. Und da wird am Ende dann natürlich ein Kompromiss herauskommen.
Klientelpolitik, kann sich das eine Regierung noch leisten?
Natürlich nicht. Natürlich soll sie das nicht machen. Aber die sind auf ihre Anhänger auch angewiesen, die mittleren Eliten, wie wir die nennen, in den Parteien, also die Kreisgeschäftsführer, die Landtagsabgeordneten in den Kreisen und in den Ortsvereinen, die drängen die Parteien darauf, sozusagen bei der heiligen Lehre zu bleiben, die in den Grundsatzprogrammen niedergelegt wird. Und da sind die Parteiführungen auch nicht so frei zu entscheiden, was sie im Augenblick für richtig halten.
Ist das glaubwürdig, einerseits zu subventionieren, andererseits sparen zu wollen?
Ja, das hat es immer schon gegeben, das wird es auch immer geben. Natürlich sind bestimmte Subventionen sinnvoll. Die Bahn muss gut ausgestattet werden. Ob das eine Subvention oder nicht ist, rechtlich kann man darüber streiten. Aber es gibt viele Dinge, die müssen finanziert werden vom Staat. Und bei anderen könnte man sparen, wenn man da einen Konsens erzielt. Also es geht nicht ohne völlige Subventionen. Und sparen darf eben auch kein Selbstzweck sein, sondern muss investiv gespart werden, damit die Wirtschaft wieder ans Laufen kommt.
Haben Sie Vertrauen darin, dass die Regierung das umsetzt, was sie sich vorgenommen hat?
Ich glaube, die Regierung weiß, wie ernst die Lage ist und versucht hier einen gangbaren Weg zwischen den beiden Polen, die in der Regierung vertreten sind, wir haben darüber geredet, zu finden. Und die Regierung ist da noch in der ersten Phase, also wie viel sind es, 150 Tage oder wie viel sind sie im Amt? Und wenn sie diesen Herbst, den nächsten Winter übersteht, dann wird man im nächsten Jahr sie besser messen können, ob die Regierung erfolgreicher wird, als die letzte Regierung es gewesen ist.
Der Düsseldorfer Politikwissenschaftler Professor Ulrich von Ahlemann, danke für Ihre Zeit. Ihnen noch einen guten Tag.
Danke ebenfalls.